ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Ich glaube, insgesamt wird dieser, wie ich es nenne, seit 2018 gestartete revolutionäre Prozess in Iran nicht unter Kriegsbedingungen nach vorne gehen. Es kommt im Endeffekt darauf an, wie das Machtverhältnis zwischen Staat und Gesellschaft sich ausgestaltet nach Kriegsende. Darauf kommt es an und das muss man noch abwarten.
Was diese Menschen verbindet, egal ob sie nun Asadi-Türkisch als Muttersprache sprechen oder Persisch oder Kurdisch, es ist der Stolz auf diese 2500 Jahre alte Kulturnation. Und das ist eine sehr, sehr starke iranische Identität. Ich würde das viel stärker machen wollen gegenüber, dass es nur ein autokratisches, ein diktatorisches Regime sein kann, was das alles zusammenhält.
Welche Folgen haben Israels Angriffe auf Iran? Sie sollten nicht nur iranische Atomraketen verhindern, sondern auch den Status quo im Mittleren und Nahen Osten ändern. Die Islamische Republik, die weltweit Terror fördert, sollte entmachtet und die sogenannte Achse des Widerstands gebrochen werden. Am Dienstagmorgen dann die Nachricht Waffenstillstand, ausgerufen von US-Präsident Donald Trump. Die USA hatte sich wie bekannt an Angriffen beteiligt. Ein Zustand, der jetzt aktuell noch mit Vorsicht zu genießen ist. Wir zeichnen am Dienstagvormittag, den 24. Juni auf. Die Lage verändert sich ständig. Was aber bewirken Israels Militärschläge, die von den USA unterstützt wurden, tatsächlich? Stärken sie die liberale Opposition im Iran und in den arabischen Ländern? Oder bewirken sie das Gegenteil? Frieden schaffen allein durch Waffen. Ist das eine realistische Option? Das wollen wir heute diskutieren. Und dazu begrüße ich jetzt die Islamwissenschaftlerin Katayoun Amipour und den Politikwissenschaftler Ali Fatollah Nejad. Herzlich willkommen im zweiten Gedanken.
Hallo.
Hallo.
Katayoun Amipour, Sie lehren an der Universität Köln und haben zuletzt das Buch Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat im CH Beck Verlag veröffentlicht. Das ist eine tiefgehende Analyse der Prozesse, die dazu geführt haben, dass Teile der iranischen Zivilgesellschaft die Abschaffung der Islamischen Republik fordern. Und Ali Fatollah Nejad, Sie sind im Iran geboren und aufgewachsen, zudem Gründer und Direktor des Center of Middle East and Global Order und Autor des in diesem Jahr im Aufbau Verlag erschienenen Sachbuchs Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Und auch Sie beide wissen, wie schwer es ist, die Geschehnisse wirklich aktuell zu überblicken. Trotzdem möchte ich natürlich jetzt erstmal Ihre ersten Gedanken zu diesen aktuellen Entwicklungen auch hören. Netanyahu und Donald Trump sagen beide, erst die Härte, dann der Frieden mit der Waffenruhe, die jetzt seit der Nacht auf Dienstag gilt, scheint diese Absicht zumindest augenscheinlich gelungen. Wie sehen Sie das, Frau Amipour?
Nun, ich würde nicht sagen, dass es augenscheinlich gelungen ist. Es hat sich ja eigentlich schon am ersten Tag des Angriffs von Israel auf Iran abgezeichnet, dass das eine herbe Niederlage für die iranische Demokratiebewegung sein würde. Denn Iran reagiert auf Angriffe von außen, wenn es außenpolitisch schwach ist. In diesem Falle so, wie es eigentlich immer reagiert, nämlich mit Repressionen gegen die eigene Bevölkerung. Man hat in den letzten Tagen schon den ersten oder sogar zwei Personen hingerichtet wegen vermeintlicher Spionage für Israel. Wenn jetzt leiser Dissens geäußert wird, leise Kritik, heißt es, man arbeite dem Feind in die Hände. Und insofern ist es für die Demokratiebewegung in Iran, für die Protestbewegung in Iran, die wir ja vor allem im Herbst 2022 gesehen haben und die aber auch trotz staatlicher Repression in den letzten 2,5 Jahren nicht verstummt ist. Sie ist leiser geworden, aber sie ist nicht vollkommen verstummt. Sie ist noch immer da. Und für die würde ich das als herben Rückschlag bezeichnen.
Also kein Frieden für die Menschen in Iran. Herr Fatollah Nejad, wie sehen Sie das?
Ich würde ergänzen wollen, dass es einerseits richtig ist, dass es innerhalb der iranischen Zivilgesellschaft große Bedenken gibt, dass im Zuge des Krieges nach Kriegsende ein geschwächtes und nicht etwa ein gestürztes Regime Rache übt bei der eigenen Bevölkerung und somit wie ein sogenanntes großes Massaker, ähnlich wie am Ende des Iran-Irak-Krieges, wo ich als Kind auch in Iran aufgewachsen bin, geschieht, wo Tausende von Dissidenten umgebracht wurden. Aber auf der anderen Seite würde ich da analytisch noch ergänzen zu dem, was gesagt wurde, dass die Islamische Republik Iran nicht nur die Repression erhöht, wenn es schwach ist, sondern auch wenn es stark ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass während des Atomdeals 2015, vorher und nachher, als die Islamische Republik noch recht stark war und auch regionalpolitisch stark aufgestellt war, wir die höchste Exekutionsrate der Welt schon hatten in Iran. Das bedeutet auch, zu Zeiten der Annäherung zum Westen gibt es eine harsche Repression in Iran. Und die iranischen Machthaber versprechen sich, dass aufgrund einer solchen Annäherung keinerlei Kritik kommt aus dem Westen beispielsweise.
Vielleicht versuchen wir es auch noch mal mit so einem Einblick in die iranische Zivilgesellschaft, Frau Amipour. Also können Sie uns das noch mal ein bisschen erklären? Es heißt jetzt immer wieder, es gibt auf der einen Seite Teile der Opposition, die sagen, wir begrüßen diese Angriffe aus Israel, weil das im Endeffekt auch ihre Position stärke. Und dann, wie Sie sagen, gibt es die, die sagen, wir brauchen diese Bomben Israels nicht, das hilft uns nicht weiter. Wie gespalten ist die iranische Zivilgesellschaft?
Also ich muss sagen, von den namhaften Figuren aus der iranischen Zivilgesellschaft in Iran selber habe ich noch nicht gehört, dass sagt, das ist irgendwie hilfreich für uns. Nagesh Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 22, oder Ali Dai, der auch in Deutschland sehr bekannte iranische Fußballer, der hat lange für Bayern München gespielt, oder die beiden in Deutschland sehr bekannten iranischen Regisseure, Rasulov und Panahi, die haben alle Erklärungen rausgegeben und gesagt, das hilft uns in keinster Weise. Und natürlich ist es auch ein bisschen absurd, jetzt von Netanyahu und Trump und Reza Pahlavi im Ausland, das ist der Sohn des letzten iranischen Schahs, der seit vielen, vielen Jahren im amerikanischen Exil lebt, der war schon vor der Revolution in Amerika, wenn die jetzt dazu aufrufen, dass die Leute doch auf die Straßen gehen sollen, um zu protestieren, um ihr Regime zu stürzen, weil man ihnen jetzt quasi den Weg dafür geebnet hat. Habe, da sagen diese eben zitierten Stimmen alle einhellig, also das ist absurd und den Krieg brauchen wir nicht, der hilft uns nicht dabei, bei dem, was wir wollen, nämlich den Sturz des Regimes.
Aber trotzdem ist die iranische Zivilgesellschaft wahrscheinlich sich nicht einig in dieser Frage, oder?
Das ist relativ schwer zu beurteilen. Also zum einen haben wir nicht so viel Kontakt, wie wir gerne hätten im Moment nach Iran. Es war tagelang das Internet abgestellt und wir können ja auch nicht von hier aus einfach anrufen und sagen, so Freunde, was denkt ihr denn jetzt darüber? Das ist für die Leute hochgefährlich, wenn sie mit uns kommunizieren und über 92 Millionen zu sagen, also das denkt jetzt die eine Hälfte oder die andere Hälfte, das denkt die Mehrheit, das ist nicht verlässlich, was man da an Aussagen treffen kann. Aber wie gesagt, vielleicht widerspricht Ali mir da, aber ich kenne jetzt keine namhafte Figur, die sagt, das ist ganz prima und das hilft uns auf diesem Wege. Außer eben Personen im Exil wie Reza Pahlavi oder auch Mariam Rajavi, das ist die Präsidentin des sogenannten Nationalen Widerstandsrats in Iran, eher bekannt unter dem Namen Volksmujahedin, Mujahedine Khalq, die auch in dieses Horn getrötet hat, aber das sind beides Oppositionelle im Ausland, die über relativ wenig Rückhalt in Iran verfügen.
Ja, Ali Fatollah Nejad, vielleicht geben Sie uns auch noch mal so Ihre Eindrücke von der iranischen Oppositionsbewegung. Wie beurteilt die diese Angriffe gerade?
Ich glaube, das Bild, was man wohl zeichnen müsste, ist ein mitunter widersprüchliches und komplexes. Es gibt sicherlich dieses Statement von den zwei iranischen Friedensnobelpreisträgerinnen Shirin Ebadi und Nargis Mohammadi und auch an bekannten auch Regisseuren, die auch Frau Amipour genannt hat, die durchaus das sagen, dass man der Demokratiebewegung nicht hilft, während Krieg herrscht. Und auf der anderen Seite auch die Islamische Republik und ihre Politik sehr stark verurteilen und die Machthaber auffordern, die Urananreicherung beispielsweise einzustellen. Darüber hinaus gibt es in meinen Augen eine etwas andere Perzeption von Teilen der Zivilgesellschaft, mit denen ich in Kontakt bin, die jene Figuren gar nicht so sehr als ihre Repräsentanten ansehen. Das gibt es auch. Also es ist ein widersprüchliches Bild. Es gab auf der anderen Seite auch sicherlich Hoffnungen, dass die israelischen Schläge gegen die Regimeinfrastruktur und gegen Regimefiguren am Ende das Regime so sehr schwächen, dass es zum Kollaps kommt, dass es nicht passiert. Also eine gewisse Genugtuung gab es da schon ob der israelischen Aktion. Aber als zunehmend klar wurde, dass auch die Zivilbevölkerung, vor allen Dingen in Teheran, in Mitleidenschaft gezogen wird durch die israelischen Angriffe, hat sich ein größeres Bild dargestellt. Ich glaube, insgesamt wird dieser, wie ich es nenne, seit 2018 gestartete revolutionäre Prozess in Iran nicht unter Kriegsbedingungen nach vorne gehen. Es kommt im Endeffekt darauf an, wie das Machtverhältnis zwischen Staat und Gesellschaft sich ausgestaltet nach Kriegsende. Mhm. Darauf kommt es an und das muss man noch abwarten.
Ja. Ich frage mich trotzdem, was bedeutet das jetzt alles für die iranische Opposition? Also wir haben eben diese Aussage, erst die Härte, dann der Frieden. Das ist eigentlich auch das, was wir zumindest dieses Ziel, was verfolgt wurde, was wir in den letzten Tagen in Iran gesehen haben. Also diese massiven Angriffe, jetzt plötzlich die Nachricht Waffenstillstand. Wir wissen nicht, ob das hält, ob es weiter Angriffe geben wird in den nächsten Tagen und was das dann auch für die Zivilgesellschaft bringen wird. Aber trotzdem frage ich mich, haben diese Angriffe jetzt die iranische Zivilgesellschaft um Jahre zurückgeworfen oder ergeben sich daraus neue Kräfte, Frau Amipour?
Das kann man auch nicht genau sagen. Also natürlich hat es nochmal die Schwäche des Regimes vor Augen geführt. Das mag durchaus sein, dass es einen gewissen Push geben wird. Aber die Frage ist ja wirklich, was jetzt folgt. Also wenn Donald Trump seinen eigenen Ausführungen glaubt, dann hat er ja das iranische Atomprogramm vollkommen vernichtet. Es gibt Stimmen, die das stark bezweifeln. Mhm. Und die sagen, man hat es zwar zurückgeworfen, aber man hat diese 400 Kilogramm Uran noch nicht gefunden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach weggeschafft wurde, ist relativ groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Atomprogramm jetzt im Verborgenen weitergeführt wird, weil man eben gesehen hat, man wird angegriffen, wenn man die Atombombe nicht hat, aber man wird nicht angegriffen, wenn man sie hat. Siehe Libyen, siehe Nordkorea, siehe Irak als Beispiele. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, wo dann das Regime mit noch mehr Angst und Schrecken agieren könnte gegen die Zivilbevölkerung. Hinzu kommt ja, dass, wie gesagt, wenn Trump seinen eigenen Ausführungen glaubt, dann hat er ja eigentlich gar keinen Grund mehr zu verhandeln mit den Iranern. Es ging ja darum, dass das Atomprogramm komplett quasi ausgesetzt wird. Genau das behauptet er jetzt, dass er das erreicht habe. Mhm. Es ist zwar nicht so, als hätte er, wenn er mit den Iranern verhandelt, noch weiter hätte verhandeln können, dass er da über Menschenrechte gesprochen hätte. Aber insofern sind die Iraner jetzt ja noch mal mehr alleingelassen mit ihrem Regime. Und das wird natürlich eine schwierige Situation mit sich bringen in der Zukunft.
Also man sieht, es geht eigentlich, es sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Also Israel verteidigt die eigene Sicherheit, sagt jetzt auch, dass das erstmal erfolgreich war. Viele Pressemeinungen gehen auch davon aus, dass die Region jetzt durch diese Angriffe sicherer geworden sei. Das kann man ja auch bezweifeln. Und dann ist eben die Perspektive der Iranerinnen und Iraner selbst, die natürlich erstens weiter unter einer Bedrohung leben müssen, die nicht gebannt ist und gleichzeitig auch noch weiter unter ihrem Regime leben müssen. Herr Fatollah Nejad, wie beurteilen Sie jetzt die Zukunft dieser Region? Also ist es für den Moment sicherer geworden oder eben genau das Gegenteil?
Das wird man absehen. In Bezug auf Ihre Anmoderation würde ich vielleicht da auch ergänzen wollen. Die israelischen Ziele sicherheitspolitischer Natur waren augenscheinlich das Zurückwerfen des Atomprogramms, aber auch des Raketenprogramms. Ob dazu die Neuordnung der Region gehört, die ja zumindest im politischen Diskurs der israelischen Führer so auch gesagt wurde, das weiß ich nicht. Wir haben ohnehin seit letztem Jahr, und das beschreibe ich in meinem Buch sehr, sehr dezidiert, eine sehr krasse Umwälzung der Geopolitik in unserer unmittelbaren Nachbarregion des Nahen und Mittleren Ostens mit dem Kollaps, mit dem Zerfall der von der Islamischen Republik geführten sogenannten Achse des Widerstands, also dieses Netzwerk von Milizen. Also gibt es eine gewisse Neuordnung, wo die Islamische Republik, wie ich es nenne, zu einem regionalpolitischen Kaiser ohne Kleider geworden ist und auch diese Angriffe fußend auf dieses Geheimdienstnetzwerk, was auch eine vordergründige Rolle gespielt hat im letzten Jahr bei diesem Zerfall der Achse des Widerstands, war ja die Grundlage für diese die gigantische israelische Operation gegen die Islamische Republik. Also die Islamische Republik hat sich auch im Zuge dieser Kriegstage militärisch durchaus als sehr unfähig herausgestellt. Und ich glaube, die Rolle des Westens wird auch wichtig sein nach einem potenziellen Kriegsende. Ob man sich, weil da gibt es sicherlich Tendenzen, die zu befürchten sind, ob man sich arrangiert mit einer neuen Art von Diktatur in Iran, vielleicht im Zuge von Ali Khamenei, dem jetzigen Staatsoberhaupt, dass man quasi einer neuen Diktatur Geburtshilfe leistet, die vielleicht nach außen hin nicht so radikal ist, aber in ihrer DNA nach wie vor unverändert bleibt.
Sprechen wir vielleicht mal über die iranische Führung. Also wir hatten jetzt am Montag den Angriff auf eine US-Stellung in Katar, der ja abgesprochen war. Das heißt, irgendwo existiert da ja auf jeden Fall noch eine Militärführung. Die Frage ist nur, wie stark ist sie und was bedeutet die aktuelle Situation eben für das Regime? Frau Amipour, wie beurteilen Sie das?
Die Militärführung ist auf jeden Fall noch da. Man hat zwar einige Militärgranden ausgeschaltet, aber es gibt genügend Führungspersonal, was dann direkt nachgekommen ist. Einige gehen sogar davon aus, dass diese jüngere Generation noch radikaler ist als die, die man jetzt ausgeschaltet hat. Iran hat, Sie haben es eben erwähnt, hat den Angriff angekündigt. Man hat sehr symbolisch reagiert, weil man befürchtet hat, dass Amerika sonst noch stärker zurückschlagen wird. Das kennen wir, das hat Iran 2020 auch gemacht, als Donald Trump im Irak den Leiter der Quds-Brigaden ausgeschaltet hat, Soleimani. Da hat Iran auch Tage vorher gesagt, so, wir schießen jetzt auf die Basis, bringt euch alle in Sicherheit. Also Iran ist durchaus an einer Deeskalation interessiert, weil man natürlich weiß, dass man militärisch vollkommen unterlegen ist und in der schon angesprochenen DNA des Regimes ist vor allem festgelegt, dass man am eigenen Machterhalt interessiert ist. Und das kann man nicht, wenn man sich mit der einzig verbliebenen Supermacht der Welt befehdet, mit den Vereinigten Staaten. Also das wird man versuchen durchzuziehen, durchzukriegen. Und da hat man nicht die allerschlechtesten Karten im Moment.
Herr Fatollah-Nejad, Sie haben in den vergangenen Tagen die Situation des obersten Führers der Islamischen Republik Khamenei immer wieder mit der Situation von Hitler im Bunker 1945 verglichen. Warum?
Weil es in meinen Augen durchaus Parallelen gibt. Und zwar vor allen Dingen, weil augenscheinlich das iranische Staatsoberhaupt, also der religiöse, politische und militärische Führer des Landes, Ali Khamenei. Und da gab es seit einer Woche auch Spekulationen, die auch etwas genährt wurden, wenn man sich die aufgezeichnete Rede angeschaut hat, die er getan hat vom Bunker aus, zumindest sehr, sehr angeschlagen ist. Und wenn gar nicht mehr Herr seiner Fähigkeiten. Es gab auch Berichte, dass er Teil, wenn nicht alle, seine militärische Macht abgegeben hat, Entscheidungsmacht an die höchsten Stellen oder die übrig gebliebenen oder neuen höchsten Stellen der Revolutionsgarden. Sie müssen sich vorstellen, dass es quasi der Oberrevolutionär, der Oberradikale verschanzt sich im Bunker, während seine Zivilbevölkerung total wehrlos dasteht gegen die israelischen Angriffe. Das iranische Regime hat seit Kriegsanfang das Internet gedrosselt. Und das spricht Bände. Also man hat keinerlei Versuche unternommen, die Bevölkerung zu schützen. Davor auch nicht. Nicht nur gibt es keine iranische Luftabwehr mehr, die ohnehin ausgeschaltet wurde im letzten Oktober durch Israel, sondern es gibt auch keine Schutzräume, es gibt keine Sirenen. Dann gab es eine Benzinrationierung, dann gab es eine Panik, vor allen Dingen in Teheran, der Bewohner, all das. Also die iranische Zivilgesellschaft und Bevölkerung hat immens gelitten durch diesen Krieg, während sich Khamenei verschanzt hat im Bunker, denn diese erwähnte Rede dann gehalten hat, sehr, sehr geschwächt, äußerst geschwächt. und am Ende sogar meinte, dass die iranische Gesellschaft ja ihrem, also problemlos ihrem Alltag nachginge. Mhm. Also das zeigt, dass es eine absolute Distanz ist zur Realität, was bei Diktatoren ohnehin jetzt nicht verwunderlich ist. Aber hinzu kommt wahrscheinlich dieses Angeschlagene, auch ist es eine Folge der Realisierung, dass die Israelis seine engsten Berater, also diese Militärberater, die Migranten der Revolutionsgarden ausgeschaltet hat. Also er auch gemerkt hat, dass sein islamistisches Imperium, was er sich aufgebaut hat, am Zerfallen ist. Mhm. Und aufgrund dieser Aspekte habe ich einen gewissen Bezug zu Hitler im Bunker gemacht.
Und er muss ja auch wirklich paranoid sein inzwischen. Denn wenn man sich überlegt, wie gezielt der israelische Geheimdienst Iran unterwandert hat, also wie genau die wussten, wer wo ist und wie man da zuschlagen kann, da muss ja Ali Khamenei in seinem Bunker sitzen und sich denken, mein Bodyguard gehört vielleicht auch zu denen und ist auch schon einer, der mit dem Mossad zusammenarbeitet. Hm. Also das ist, ja.
Ja, aber was ist das für eine Situation? Also wenn jetzt die Situation darauf hinausläuft, dass die Angriffe aufhören, dass es einen Waffenstillstand gibt, kommt Khamenei dann wieder aus seinem Bunker raus und was passiert dann, Frau Amipour?
Nun, dann wird er aus seinem Bunker herauskommen, denke ich, ja. Und im Zweifel wird er dann weitermachen wie bisher, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, dass sie dann durchaus unverdeckt weiter am Atomprogramm weiterarbeiten, dass sie aus dem Nichtverbreitungsvertrag aussteigen. Ali Fatollah Nejad hat eben schon die Assoziation gebracht zum dem Ende des iranisch-irakischen Krieges 88, als Tausende von Inhaftierten hingerichtet worden sind, von politischen Gegnern hingerichtet worden sind. Mir käme da noch die Assoziation an 1991, als George W. Bush gesagt hat, die irakische Bevölkerung solle sich erheben gegen Saddam Hussein, wir werden euch helfen. Und dann ist genau dieser Aufstand passiert. George W. Bush hat es sich anders überlegt, hat sich gedacht, bei Saddam Hussein weiß ich wenigstens, woran ich bin, hat sich zurückgezogen und dann hat Saddam Hussein seinen Wut, seinen Frust an der eigenen Bevölkerung ausgelassen. Also da insofern sehe ich da wirklich eher noch ein weit stärkeres Repressionsregime kommen.
Vielleicht auch gerade deswegen, weil Khamenei vielleicht mit der Wut der Bevölkerung ja auch irgendwo rechnen kann. Ali Fatollah Nejad, Sie haben das ja gerade beschrieben. Also die Bevölkerung wurde im Stich gelassen und da habe ich überlegt, ob es dann nicht auch sein kann, dass sich diese Wut jetzt in den nächsten Wochen doch irgendwie entlädt.
Ja, also das kann schon sich entladen. Ich glaube, die Realisierung ist unter den Iranern auch im Inland vor allen Dingen auch sehr stark, dass es die Islamische Republik und mitsamt ihrer Politik war, die diesen Krieg heraufbeschwört hat. Und ich glaube, dass die Inkompetenz der Machthaber, die wirklich das Leben schlechthin von Iranerinnen und Iranern gefährdet, eine gewisse Rage zur Folge hat, die sich dann vielleicht auch entlädt. Mhm. Also das ist die Gesellschaftsseite und auf der Regimeseite, wo ja, also wir müssen ja nicht vergessen, dass ungefähr 80% der iranischen Gesellschaft schon mit einer revolutionären Veränderung oder mit das System vollkommen ablehnen, während die soziale Basis des Regimes sich recht ausgedünnt hat, vielleicht auf 10-15% der Bevölkerung zu reduzieren sind. Und das sind nicht alles Radikale, sondern vielleicht so ungefähr die Hälfte. Aber diese eine Hälfte könnte sehr viel Brutalität veranstalten quasi und was zu größeren Massakern gegen Andersdenkende und Dissidenten führen kann. Also auf beiden Seiten ist eine gewisse Bewegung zu erwarten. Und vieles wird in meinen Augen auch darauf ankommen, wie sehr es eine Aufmerksamkeit auch gibt, von hier aus, von Europa, aber auch insgesamt vom Westen, auf die Verfassung quasi, die innere Verfassung der Islamischen Republik Iran nach Kriegsende.
Dieser Regime-Change, von dem war jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder die Rede, es war aber nicht ganz so richtig zu greifen, wollen die USA das beispielsweise oder nicht? Ist das auch israelisches Kriegsziel oder nicht? Wie weit weg sind wir jetzt aktuell gerade von einem Regime-Change, Frau Amipour?
Na, von dem sind wir ziemlich weit weg, vor allem wenn sich bewahrheiten sollte, dass jetzt wirklich auf die Waffenruhe ein Waffenstillstand kommt. Ich denke nicht, dass die Zivilbevölkerung jetzt im Moment noch die Kraft hat, angesichts der jetzt schon mehrfach angesprochenen Repression, die droht, sich gegen das Regime zu erheben. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass die Zivilbevölkerung vom Ausland nicht unterstützt wird. Wir hatten ja nun diese große, breitflächige, von allen Bevölkerungsteilen getragene, über ethnische und sprachliche Grenzen hinweg Bewegung Frau Leben Freiheit. Der hat es mit Sicherheit nicht geholfen, dass Netanyahu sie auf Persisch quasi gekapert hat, wiederholt hat, wir kämpfen im Namen der Frau Leben Freiheit Bewegung. Denn in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass außer einigen Lippenbekenntnissen von anderen Staaten nicht viel gekommen ist. Die Aktivistinnen auch hier in Deutschland, viele Journalistinnen, Aktivistinnen, die da sehr, sehr aktiv waren in dieser Zeit, die ihre Regierung dazu aufgerufen haben, nun tut doch endlich mal was. Es kamen ja recht konkrete Forderungen aus Iran, was man als westliche Regierung tun könnte. Da ist nichts passiert. Insofern wäre ich da auch für die Zukunft skeptisch, dass sich das in irgendeiner Art und Weise ändern könnte. Und Amerika und Israel, also Netanyahu sagt zwar selber, längerfristig ist ein Regime-Change, also eine Bevölkerung, die Israel gegenüber freundlich ist, nicht so wie das jetzige Regime, das Pferd, auf das wir setzen müssen. Da denke ich, hat er recht. Und diese Bevölkerung ist durchaus da. Die meisten Menschen in Iran sagen es schon seit Jahren und Jahrzehnten. Was haben wir eigentlich mit diesem Konflikt zu tun? Also der Ruf, der am kontinuierlichsten gehört wurde bei Protesten gegen das Regime, lautete, weder Gaza noch Libanon, mein Herz gehört Iran. Und damit war gemeint, warum gebt ihr unser Geld aus? Warum sorgt ihr nicht für den Aufbau unserer Infrastruktur? Und stattdessen unterstützt ihr mit unserem Geld diese Proxys in der Region, die Hisbollah, die Houthi, die Hamas, die ja nicht dazu dienen, jetzt wirklich einen Kampf für die Palästinenser zu führen, sondern für das iranische Regime, für deren Sicherheit sorgen sollten Israel mit Nadelstichen bekämpfen. Also diese Positionierung in der iranischen Bevölkerung, Die ist ja durchaus da, die müsste man längerfristig stützen. Aber wenn man das schon nicht getan hat, als diese Bewegung wirklich stark war und etwas hätte umreißen können, das haben wir ja auch alle hier im Ausland gedacht, dass wir wirklich dachten, mein Gott, das könnte jetzt dieses Mal wirklich klappen im Herbst 22, weil es eben so durch die ganzen Bevölkerungsgeschichten ging. Wenn sie es damals schon nicht gemacht haben, dann wüsste ich jetzt nicht, warum sie es jetzt tun sollten. Denn aus Netanyahus Sicht und aus Trumps Sicht geht es ja in erster Linie um das Atomprogramm. Und ja, wenn sie sich selber glauben, haben sie diese Gefahr jetzt für sich ausgeschaltet.
Genau, aber die Frage ist eben, wie langfristig haltbar das ist. Und da wären wir eigentlich bei der Frage, also wie kann ein Waffenstillstand, wie kann ein de facto Frieden in der Region gesichert stabilisiert werden, Herr Fethullah Nejad? Wie beurteilen Sie das? Also ist das überhaupt möglich und welche Player wären da wichtig?
Alles ist möglich. Es ist die Frage, ob es politisch gewollt ist und durchgesetzt wird. Ich glaube, ein erster Schritt bei all diesen Diskussionen müsste sein, dass wir erstmal mit uns selbst kritisch umgehen, mit unserer eigenen Iran-Politik, mit unserer eigenen Iran-Perzeption kritisch umgehen.
Damit meinen Sie die deutsche Iran-Politik?
Die deutsche, europäische Iran-Politik, die Diskussion hier seit Jahren und Jahrzehnten, die eigentlich, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, eben sehr stark die Narrative des Regimes bedient hat. Beispielsweise auch, dass all diese Milizen in der Region dazu da wären, eigentlich Iran als Land zu schützen. All das ist natürlich nicht ganz richtig. Wir haben gesehen, dass eben diese Politik kontraproduktiv gewesen ist, um das diplomatisch auszudrücken, für die Lebensbedingungen der iranischen Bevölkerung. Was unsere sicherheitspolitische Diskussion anbelangt, sie hat auch eklatante Defizite. Also wie haben wir uns selbst hier gefeiert, als wir diesen Atomdeal gemacht haben 2015? Und dann heißt es bis heute noch in großen Kreisen in Deutschland, Trump sei an allem schuld, weil er aus diesem Atomdeal rausgegangen sei. Ja, das war ein falscher Schritt und die Iraner haben daraufhin das Atomprogramm wieder hochgefahren. Auf der anderen Seite war unsere Verengung der Iran-Politik auf diese Atomgeschichte auch absolut defizitär, denn wir haben andere wichtige sicherheitspolitische Felder wie Irans Regionalpolitik, die expansiver und aggressiver wurde im Windschatten unseres hochgelobten Atomdeals, und das Raketenprogramm, was wir auch quasi in Action sahen letztes Jahr. Diese beiden wichtigen sicherheitspolitischen Felder, die für die iranischen Nachbarn, für die Nachbargesellschaften, auch für einige Nachbarstaaten eine viel größere sicherheitspolitische Bedrohung dargestellt haben als eine potenzielle iranische Atombombe, all das haben wir ganz falsch diskutiert. Das bedeutet, wenn wir über nachhaltigen Frieden sprechen, in unserer unmittelbaren Nachbarregion müssen wir erstmal notwendige Korrekturen machen. Und eine notwendige Korrektur bedeutet, dass wir die sicherheitspolitischen Herausforderungen beispielsweise in ihrer Gänze wahrnehmen und uns nicht nochmal versteifen, beispielsweise auf die Atomproblematik. Denselben Fehler haben Fachkreise bis vor kurzem, bis zum Ausbruch des Krieges auch getan und damit den Faktor Israel einfach vergessen. Und dann plötzlich kam er mit geballter Wucht auf. Also man muss breiter sicherheitspolitisch denken,
ja.
Und man muss versuchen, wirklich weiterhin Druck auszuüben, beziehungsweise Druck auszuüben, weil bislang haben wir es ja gar nicht so richtig gemacht, gegenüber den Teheraner Machthabern, weil es in der DNA dieses Regimes ist, diese Politik doch, obgleich die Vorzeichen sehr, sehr schwierig sind, doch irgendwie versuchen, weiterführen zu wollen.
Ja, weil ich würde auch sagen, also das Überdenken der bisherigen Iran-Politik ist das eine. Das andere ist ja, das jetzt in konkrete Handlungen zu übersetzen. Iran ist immer noch ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Also was muss Deutschland jetzt konkret tun, um zur Befriedung in dieser Region beizutragen?
So ein wichtiger Handelspartner Deutschlands ist Iran nicht. Iran ist zwar der größte Handelspartner Europas für den Iran, aber es handelt sich hier um 1,5 Milliarden. Das ist weder für Deutschland besonders viel noch für Iran.
Und aber
Iran
könnte man hat sich das ja nun inzwischen. Aufgeben?
Bitte?
Könnte man das dann nicht aufgeben, aus deutscher Sicht?
Ja, genau, das könnte man aufgeben, aber damit wäre eigentlich, würde nicht so wahnsinnig viel passieren. Die Iraner haben sich ja umorientiert inzwischen. Die sind jetzt eben. Ihr größter Handelspartner ist China. Also insofern würden die sich damit auch nicht besonders, bekehren lassen zu Besserem, wenn Deutschland jetzt sagen würde und die große Keule schwingen würde, die eben keine große Keule ist. Wir kündigen jetzt unser Handelsvolumen mit euch auf. Also Deutschland hat nicht wirklich einen Hebel noch im Iran.
Das heißt, es wäre eher symbolisch.
Ich würde noch da ergänzen. Also ich glaube, Deutschland kann schon sehr, sehr viele Sachen machen. Das eine ist, was ich gerade schon gesagt habe, dass man die Sanktionen gegen die Machthaber auferlegt. Das haben wir bislang nicht gemacht, auch nicht von EU-Seite aus. Dass wir die iranische Oligarchie in Deutschland und Europa sanktionieren, das wurde auch nicht gemacht. Dass wir und Europa, die drei Vertragsunterzeichnerstaaten des Atomdeals, also Frankreich, Deutschland und Großbritannien, haben ja noch die Möglichkeit, mit dem sogenannten Snapback-Mechanismus, der im Atomdeal von 2015 verankert ist.
Können Sie das kurz erklären vielleicht?
Genau, das wollte ich gerade jetzt machen, dass dann vollständig die UN-Sanktionen wieder auferlegt werden. Also gibt es durchaus Druckmittel auf verschiedenen Ebenen, die man noch hat. Und wir haben gesehen, auch bei anderen autoritären Staaten, dass autoritäre Staaten eher auf Druck reagieren. Falls der Druck weggeht, dann macht man eher Business as usual. Also darf es in meinen Augen jetzt nicht zu einer, muss diese Druckpolitik eigentlich richtig gefahren werden, was wir nicht getan haben in den letzten Jahren, wo wir eher eine quasi Beschwichtigungspolitik gemacht haben gegenüber Teheran.
Und diese müsste dann aber auch verknüpft werden mit wirklich Einforderungen von Menschenrechten. Auch das ist ja in der Vergangenheit nicht passiert. Es ging ja dann eben wirklich immer nur in Anführungszeichen um den Atomdeal. Aber von Menschenrechten war da nicht die Rede.
Aber für eine Befriedung in der Region gehört ja auch der Blick nach Israel. Also ich erinnere mich an März, das viel zitierte Drecksarbeit, aber eben auch, dass es keinerlei Kritik gab an den israelischen Angriffen, auch nicht an den US-Angriffen, dass er auch keinen Grund sah, diese Angriffe zu kritisieren. agieren. Sagen Sie, um weiterzukommen in dieser Region, um die Situation zu entschärfen, muss Deutschland dann auch die Haltung zu Israel, eventuell die Staatsräson, die ja auch immer geknüpft ist an die Atompolitik Irans, verändern?
Na, das muss Deutschland ja sowieso jetzt mal völlig ungeachtet Irans in Bezug auf Gaza. Hm. Dass Deutschland immer noch so sehr an der Seite Netanjahu steht bei dieser Gaza-Katastrophe, die sich da ereignet. Beziehungsweise jetzt steht Deutschland ja wieder eher mehr neben ihm. Bevor der Iran-Israel-Krieg begann, hat Merz ja mal ein bisschen Kritik geübt. Aber auch das ist ja viel zu wenig, dass Deutschland sich da hinstellt und sagt, wir praktizieren uneingeschränkte Solidarität aufgrund unserer Geschichte und das ist unsere Form von nie wieder. Das wird ja nun international weitestgehend kritisiert, wo man sagt, also dieser nie wieder Aussage, das müsste wirklich noch ein bisschen was anderes heißen im jetzigen Kontext.
Aber das ist schon interessant, ne, dass sich das jetzt innerhalb weniger Wochen wieder so verändert hat, also wo Merz und auch Wadefuhl, der deutsche Außenminister, plötzlich eine vorsichtige Kritik am Vorgehen Israels geäußert haben, hat sich das jetzt eben wieder gedreht unter dem Satz quasi, naja, da werden auch irgendwo unsere Sicherheitsinteressen dann wiederum verteidigt. Also da lässt sich ja auch gerade aktuell nicht so richtig erkennen. Was ist denn jetzt die genaue Position, Herr Fatollah-Nejad? Welche Position sollte Deutschland da aus Ihrer Sicht einnehmen?
Ja, in Bezug auf Israel ist schon vieles richtig gesagt worden von Frau Amirpour. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da gab es ja auch natürlich schon die ersten kritischen Töne auch der deutschen Bundesregierung. Und insgesamt muss es darum gehen, dass man diese Perzeption, die schon nahezu zementiert ist, dass der Westen, Europa und auch Deutschland in ihrer Außenpolitik doppelte Standards einsetzen, ein doppeltes Maß verfolgen. Diese Perzeption muss gebrochen werden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich sicherheitspolitische Felder, wir haben politisch-militärische Konflikte, wir haben Interessenlagen, also so etwas ist auch wahrscheinlich nicht sehr schnell und da muss man auch gegen diese Illusion, die da vielleicht manche hegen, vorgehen. So schnell ist es auch nicht so einfach in die Politik umzusetzen. Es gibt vielleicht die Notwendigkeit, dass wir gewisse grundlegende Paradigmen und Prämissen unserer außenpolitischen Debatte hinterfragen. Und ein zentrales Paradigma ist die der autoritären Stabilität, also die Idee, dass Diktaturen besser in der Lage wären, Stabilität zu gewährleisten. Mhm. All das hat unsere Politik beispielsweise gegenüber Bashar al-Assad in Syrien auch geprägt, gegenüber vielen anderen Diktaturen in der Region geprägt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese unmittelbare Nachbarregion, nahe Mittlerer Osten, die höchste Diktaturendichte hat von allen anderen Weltregionen. Und von dieser Idee müssen wir wegkommen, weil Diktaturen im Endeffekt vielleicht gar nicht so stabil sind, wie wir immer tun. Und dann kommt plötzlich die große Instabilität. Und bevor dieser Zeitpunkt kommt, heißt es in den außenpolitischen Kreisen, man hat ja so sehr Angst vor dem, was danach kommt. Als ob die Ordnung, die wir jetzt hätten, nicht gewaltvoll und destabilisierend genug wäre, wird dann eher davon abgeraten, vielleicht Druck auszuüben gegenüber gewissen Diktaturen, weil ja befürchtet wird, dass am Tag darauf noch mehr Chaos ist. Ob diese Sicht wirklich so gut ist, auch nachhaltig sicherheitspolitisch für uns, das würde ich schon bezweifeln.
Ja, und diese Politik ist ja auch immer eine Inkaufnahme der Missachtung von Menschenrechten in den jeweiligen Staaten.
Richtig.
Wenn ich da noch hinzufügen darf, Ali Fatollah-Nejad hat das jetzt allgemein für den Nahen Osten ausgeführt. Das ist ja eben auch gerade in Bezug auf Iran die Perzeption, die hier jetzt im Moment ganz, ganz stark propagiert wird, die aber auch schon 22 immer eingeworfen wurde, dass man sagt, wir wissen nicht, was dann mit Iran geschieht. Iran ist ein Vielvölkerstaat, nur 50% der Iraner sprechen Persisch als Muttersprache. Es gibt die Kurden, die Turkmenen, die Aserdis, die kämpfen dann alle gegeneinander. Das ist ein Narrativ, das eigentlich vom islamischen Regime selbst stammt. Auch die sagen ja permanent, wenn wir nicht der starke Mann sind hier, der das alles zusammenhält, dann droht dieser Vielvölkerstaat auseinanderzubrechen. Dann haben wir viel zu viele separatistische Bewegungen, die gegeneinander kämpfen würden. Ich glaube das nicht notwendig. Es würde mich sehr interessieren, wie Ali Fatollah Nejad das sieht. Also ich habe eher gesehen im Herbst 2022, dass sich dann nochmal ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hat, wie es dann hieß, von Sahedan bis Kurdistan. Sahedan ist die Hauptstadt von Sistan-Balutschistan, ganz im Osten Irans, bis eben an die andere Grenze im Westen. Unser Herz gehört Iran. Ich hatte eher den Eindruck, dass die ganzen Bevölkerungsschichten, dass die ethnischen Minderheiten, die sprachlichen, die religiösen mehr zusammengewachsen sind. Und was diese Menschen verbindet, egal ob sie nun Azadi-Türkisch als Muttersprache sprechen oder Persisch oder Kurdisch, es ist der Stolz auf diese 2500 Jahre alte Kulturnation. Und das ist eine sehr, sehr starke iranische Identität. Ich würde das viel stärker machen wollen gegenüber dem, was eben angesprochen wurde, dass es nur ein autokratisches, ein diktatorisches Regime sein kann, was das alles zusammenhält.
Ich würde das direkt mal zu Ihnen zurückspielen, Herr Fatollah Nejad.
Nee, es ist wunderbar dargelegt worden, das Problem mit diesem Narrativ, das nicht nur sehr dominant ist in Politikkreisen und was ein Echo ist der Regimepropaganda, sondern es wird leider Gottes auch von den Fachkreisen im Westen auch sehr stark unterstützt. Ich selbst, und die historischen Gründe hat ja Frau Amirpour ja auch dargelegt, ich selbst bin gebürtig aus Tabriz, aus der iranischen Provinz Aserbaidschan, also so eine Art Azeri-Türksprachig, wenn man so möchte, obwohl die Aseris das nicht gerne hören, und auf der anderen Seite, genau, und bin aber in Ahvaz aufgewachsen, meine Mutter ist Perserin. Also diese Ethnisierung unseres Blickwinkels auf die Realitäten in Iran ist irreleitend und wird politisch instrumentalisiert, damit man eher einem Business as usual folgt gegenüber der Islamischen Republik und einen Wandel als Gefahr ansieht. Mhm.
Ich würde jetzt gerne zu Ihren zweiten Gedanken zum Ende dieser Sendung kommen. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, diese Härte, dann der Frieden, also Frieden durch Waffen. Das ist jetzt irgendwie der neue Status quo von Israel und den USA zumindest. Nochmal Ihre zweiten Gedanken. Wie würden Sie sagen, was sind die langfristigen Folgen dieser Politik, Frau Amirpour?
Die langfristigen Folgen dieser Politik mag ich nicht abzuschätzen. Ich habe es eigentlich auch schon mehrfach gesagt. Ich fürchte jetzt erstmal kurzfristig mehr Repression, mehr Schaden als Gutes, was daraus erwachsen ist. Aber ich will ja trotzdem hoffnungsvoll schließen, denn also meine 10 Cent sind weder bei der Auslandsopposition noch bei Israel noch in den USA, sondern wirklich auf der iranischen Bevölkerung. Es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt, zum einen, dass diese Bevölkerung einen ganz anderen Iran will, einen offenen Iran, einen demokratischen Iran, der mit Islamismus nichts mehr am Hut hat, der mit seinen Nachbarn und auch den weiter Entfernten friedlich zusammenlebt. Und ich glaube, diese Möglichkeiten sind tatsächlich vorhanden. Es handelt sich um eine sehr gebildete Bevölkerung. Es handelt sich um eine Bevölkerung, in dem Frauen sich ihre Rechte immer stärker erkämpfen. Also alle Parameter, was man so als Human Development Report immer zusammenfasst, die sind in Iran ja gegeben von Bevölkerungsseite. Und deswegen glaube ich dann doch längerfristig an einen demokratischen Iran.
Ich freue mich immer, wenn wir hoffnungsvoll schließen. Lasse Ihnen das aber offen, Ali Fatollah Nejad, Ihre zweiten Gedanken. Frieden durch Waffen, was ist jetzt die langfristige Perspektive des Iran?
Zunächst einmal habe ich ein bisschen ein Problem mit diesem Begriff. Also das ist sehr populistisch in meinen Augen.
Also ist auch ein Zitat, auch das möchte ich vielleicht noch an. Naja, es geht darum, um die Härte, dann den Frieden, das, was eben Trump und Netanyahu jetzt predigen.
Ja, genau. Also das ist ja quasi, Sie meinen wahrscheinlich das außenpolitische Motto der Trump-Administration, Peace through Strength. Mhm. Das Motto der, also ich würde jetzt nicht sagen, so weit gehen, dass man das jetzt als außenpolitische Doktrin nennt von Trump, aber das ist auch etwas, was halt der Nahostbeauftragte Steve Witkoff ja dauernd herunterspult. Zu diesem Themenkomplex würde ich nur sagen, dass wir in Europa, klar, dieser Krieg befördert diesen, wie ich es nenne, revolutionären Prozess in Iran wahrscheinlich nicht. Unter Kriegsbedingungen kann es nicht zu einem Massenaufstand kommen, vor allen Dingen, wenn gleichzeitig gefordert wird, dass Teheran, die Riesenmetropole, die genauso zentrale ist wie Paris in Frankreich, geräumt, evakuiert werden soll. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es kommt auf das Staat-Gesellschaftsverhältnis nach Beendigung dieses Krieges an, auf das Machtverhältnis zwischen beiden. Und generell würde ich sagen, dass weder das eine noch das andere richtig ist. Also weder ist es richtig, dass man denkt, dass der Nicht-Einsatz von Militär, jetzt grober gesprochen, jetzt nicht nur in Bezug auf, also nicht in Bezug auf dieses Krieges, irgendwie zielführend ist. Denn oftmals kommen auch diplomatische Lösungen im Zuge von militärischen Konflikten und militärischen Entscheidungen. Beispielsweise in Bezug auf die westliche Iran-Politik haben wir gesehen, dass es eine große Zurückhaltung gegeben hat, also auch militärisch dagegen zu halten. Also Containment bedeutet ja nicht, dass man irgendwie einen Krieg anzettelt, sondern dass man eine militärische Präsenz beispielsweise aufzeigt, damit man die Gegenseite von einer militärischen Aggression découragiert.
Ja.
Also das haben wir auch nicht von verschiedenen amerikanischen Administrationen gesehen. Also ich glaube, dass diese Slogans, egal aus welcher Ecke die jetzt kommen, nicht wirklich hilfreich sind bei einem Verständnis der Sache.
Katayoun Amipour, Ali Fatollah Nejad, ich danke Ihnen für Ihre zweiten Gedanken.
Danke Ihnen.
Danke.
Härte, Gewalt, Waffen. Das scheint die Sprache von Netanyahu und Donald Trump zu sein. Und das scheint auch die Sprache zu sein, die das iranische Regime zu verstehen scheint und ja auch spricht. Vor allem, wenn es sich gegen seine eigene Bevölkerung richtet. Die Repressionen gehen weiter, das haben wir gehört. Das Regime ist nicht gebrochen. Vielleicht ist das iranische Atomprogramm nun erheblich geschwächt. Das Gespräch mit Katayoun Amipour und Ali Fatollah Nejad hat mir aber gezeigt, ja, eine erhebliche Gefahr, die Atomwaffengefahr durch den Iran, die ist erstmal zurückgedrängt, zumindest für kurze Zeit. Die Zeichen stehen nun auf Waffenruhe, aber ein echter Frieden für die Region, Freiheit für die iranische Zivilgesellschaft, beides liegt in weiter Ferne. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken. Und ich habe jetzt auch noch einen thematisch an uns anschließenden Podcast-Tipp für Sie. Wenn Sie sich für neue Ideen zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts interessieren, dann hören Sie doch mal rein in Politikum, den Meinungspodcast vom WDR. Dort war Nahostkennerin Kerstin Müller zu Gast von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie sagt, so schrecklich der 7. Oktober war und die Folgen bis heute sind für beide Völker. Er hat auch gezeigt, wie unhaltbar der Status quo ist. Eine politische Lösung ist dringlicher denn je. Mehr in Politikum, dem Meinungspodcast vom WDR, überall dort, wo es Podcasts gibt, auch in der ARD-Audiothek.